RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Dienstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die EU hat die neue Zollankündigung von US-Präsident Trump scharf kritisiert. Sie untergrabe die Bemühungen um eine Lösung im Handelsstreit, sagt ein Sprecher der EU-Kommission. Er warnte außerdem vor höheren Kosten für Verbraucher und Unternehmen. Die EU sei bereit, noch vor dem Sommer Gegenmaßnahmen zu ergreifen, so der Sprecher weiter. Bisher war geplant, dass Gegenzölle Mitte Juli in Kraft treten. Trump plant, die Importzölle auf Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohnhaus in der Nähe von Düsseldorf sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei die 71-jährige Pilotin, sagte ein Polizeisprecher. Das andere Todesopfer wurde noch nicht identifiziert. Aus Korschenbruch, Thomas Carlos.
Bilder von der Absturzstelle im Korschenbrucher Stadtteil Kleinenbruch zeigen, dass das Flugzeugwrack an der Rückseite des Gebäudes liegt. Das rund 50 Jahre alte Haus fing teilweise Feuer. Es entstand ein großer Schaden an dem Gebäude. Die Feuerwehr hat inzwischen das Feuer an der Unglücksstelle gelöscht. Zur Ursache des Absturzes gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der Bereich um die Unglücksstelle ist weiträumig abgesperrt.
Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor genau einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim, Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen drei Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern.
Tennisprofi Alexander Zverev steht im Achtelfinale der French Open. Der Hamburger hat sein Drittrundenspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli glatt in drei Sätzen gewonnen mit 6:2, 7:6 und 6:1. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend heiter bis wolkig. Im Süden sind Schauer oder Gewitter möglich. Zurzeit in Berlin-Steglitz 25 und in Senftenberg 32 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch unwetterartig. Bei bis zu 29 Grad ist es schwülwarm. Die Zeit 18.03 Uhr.
Sport Update.
Mit Nikolaus Hillmann. Wir kommen zu den Turn-Europameisterschaften in Leipzig. Heute der letzte Tag. Florian Winkler.
Ein EM-Abschluss in Leipzig wie gemalt für Deutschlands Turner. Den Anfang machte Nils Dunkel. Der 28-jährige Turner aus Halle holte überraschend die Goldmedaille am Barren mit einer blitzsauberen Übung. Gefolgt von Teamkollege Timo Eder. Der 19-jährige aus Ludwigsburg gewann zwischen den Holmen Bronze. Den emotionalen Höhepunkt setzte aber Andreas Tober, der 34-Jährige, der nach dieser EM seine Karriere beendete, holte überraschend und sensationell die Silbermedaille am Reck mit einer blitzsauberen Übung dazu. Am Königsgerät überzeugte er noch einmal und wurde von den gut 6.000 in der Leipziger Messehalle dementsprechend gebührend gefeiert. Carina Schönmeier war noch im Finale am Boden. Dort wurde die Bremerin gute Sechste. Der DTB freut sich über eine hervorragende Bilanz von 6 Medaillen und 3 Europameisterschaftstiteln.
Zur Formel 1, 9. Lauf der Saison, der große Preis von Spanien. Heute das Qualifying, wie es ausgegangen ist, sagt Achim Scheu.
Auch in Barcelona dominieren die McLaren die Formel 1. Pole Position beim großen Preis von Spanien für den WM-führenden Oscar Piastri, neben ihm auf Startplatz 2 sein Teamkollege Lando Norris. Seit 1991 sind 91% der Sieger in Barcelona aus der ersten Reihe gestartet. Aber auch ohne diese Statistik sind die beiden McLaren Favorit auf den Sieg, wenn es morgen um 15 Uhr losgeht auf der Traditionsstrecke vor den Toren Barcelonas. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der Spaniensieger der letzten 3 Jahre, startet von Rang 3. Er wird die McLaren jagen. Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche in der Formel 1, geht in seinem Sauber von Platz 16 aus ins Rennen.
Wir kümmern uns natürlich um Formel 1, aber auch um das Champions-League-Finale der Männer heute Abend in München zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain. 10 Minuten.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Mit Tanja Sluka. Bundeskanzler Merz zum ersten Mal bei US-Präsident Trump. Am Donnerstag wird der deutsche Regierungschef zu seinem Antrittsbesuch in Washington erwartet. Im Weißen Haus ist nach bisherigen Informationen eine Gesprächsrunde, ein Mittagessen und eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Thematisch dürfte es vor allem um den russischen Krieg in der Ukraine und den Zollstreit gehen. Barbara Kostolnik schaut voraus.
Mitte kommender Woche ist es soweit. Der Bundeskanzler fliegt nach Washington und trifft US-Präsident Donald Trump. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit März Amtsantritt vor 3 Wochen. Auch zuvor waren sich die beiden lediglich flüchtig begegnet. Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Seit dem jüngsten Telefonat sprechen sich Merz und Trump mit Vornamen an. Merz hat auch die Handynummer von Trump und tauscht sich mit ihm aus. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Merz hatte in den vergangenen Wochen zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs öfter mit Trump telefoniert. Die Bemühungen um eine Waffenruhe kamen aber nicht voran. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission. Es wird interessant zu sehen, wie Trump Merz im Oval Office behandelt. Den ukrainischen Präsidenten Zelensky und den südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa führte Trump vor laufenden Kameras regelrecht vor.
Genau ein Jahr ist es her, dass der Tod des Mannheimer Polizisten Ruven Lauer ganz Deutschland erschüttert hat. Er habe andere Menschen schützen wollen und dafür mit seinem Leben bezahlen müssen. Mit diesen Worten hat Bundespräsident Steinmeier an den 29-jährigen Polizeihauptkommissar erinnert. Von einem afghanischen Islamisten war er vor laufender Kamera mit einem Messer erstochen worden. Über die Erinnerungsfeiern heute in Mannheim berichtet Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Aus diesem Ort des Dialogs und des Miteinanders, wie ihn Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, nannte, sei vor einem Jahr binnen Minuten ein Ort des Schreckens und des Verbrechens geworden. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen 3 Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern. Strobel sagte, dass die Tat nicht ohne Folgen bleibe. Man habe einiges auf den Weg gebracht und daran arbeite man weiter. Das Verfahren gegen den mutmaßlich islamistischen Attentäter Süleyman A. läuft seit Februar am Oberlandesgericht in Stuttgart. Der Vorwurf: Mord und versuchter Mord. Gleich zu Beginn legte er ein Geständnis ab.
Im Lötschental im Schweizer Kanton Wallis schauen die Anwohner bange auf die Wettervorhersage. Morgen soll es dort regnen. Dazu kommt die Eisschmelze. Das könnte den riesigen Schuttkegel, der das Dorf Blatten vor 3 Tagen unter sich begraben hat, destabilisieren. Eine Flutwelle droht derzeit aber nicht, wie Thomas Wagner berichtet.
Die Situation ist ein bisschen besser als gestern.
Dieser Satz sorgt für ein klein wenig Erleichterung. Raphael Majora, Chef der Dienststelle für Naturgefahren im Schweizer Kanton Wallis, sprach von einer leichten Entspannung der Gefährdungslage im Lötschental. Denn der riesige Stausee, Majora sprach vom Plattensee, benannt nach dem verschütteten Dorf Platten, wird ganz langsam kleiner. Er hatte sich gebildet, nachdem die Massen aus Fels und Geröll über dem Dorf Platten die Lonza, ein durch den Ort fließender Fluss, aufgestaut hatten. Die Gefahr dabei: die Wassermassen könnten die Häuser benachbarter Dörfer mitreißen. Doch die Wassermassen des jungen Plattensees werden, so Raphael Majora, durch langsame Abflüsse immer weniger.
Die Höhe der See ist ein bisschen niedriger heute als gestern. Es ist ungefähr 1 Meter tiefer gegangen. Das bedeutet von ungefähr 1 Million Kubikmeter Wasser zu ungefähr 800.000 Kubik Wasser.
Allerdings gilt nach wie vor:
die Gefahr im Katastrophengebiet ist noch nicht gebannt. Also auch hier, es ist noch nicht möglich, dass Menschen, die hier in diesem Gebiet arbeiten können.
So Staatsrätin Franziska Biener, Vertreterin des Kantons Wallis, will heißen, derzeit ist es noch völlig ungewiss, wann genau Bergungs- und Aufräumtrupps zum Katastrophengebiet vordringen können, also genau dort, wo die Straßen und die Häuser von 346 Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohnern unter Geröll und Felsmassen begraben worden sind. Obwohl der Pegel des Stausees ein wenig zurückgegangen ist, mahnt Matthias Bellwald, Gemeindepräsident von Platten, weiterhin zur Vorsicht.
Es ist aber noch verfrüht, eine Entwarnung aussprechen zu können.
Denn man müsse genau die Wetterentwicklung beobachten.
Wenn sehr große Schneeschmelze infolge von Temperaturschwankungen eintritt, ist klar, dass auch hier eine Erhöhung des Spiegels nicht ganz auszuschließen ist.
Ausdrücklich bedankte sich der Gemeindepräsident des verschütteten Dorfes im Schweizer Lötschental für den Zuspruch, den er und die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten hätten. Und auch für die Ermutigung für den Plan, das Dorf wieder aufzubauen.
Plattnerinnen und Plattner, ihnen wurde der Glaube an ein neues Platten und an eine Zukunft im Lötschental gepflanzt und es gilt jetzt, diese zarte, wertvolle Pflanze zu pflegen und zu schützen.
Matthias Bellwald kündigte zeitnah eine Urversammlung an, also eine Gemeindeversammlung, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Dann soll darüber gesprochen werden, wie es weitergeht mit dem Plan des Wiederaufbaus. Darüber hinaus gilt es aber erst einmal, ganz praktische Probleme zu lösen, eine Anlaufstelle einzurichten für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die Haus und Hof verloren haben.
Nach wie vor ist es uns nicht gelungen, für Familien und Lebensgemeinschaften befriedigende Lösungen zu finden, welche einen Verbleib in der Wohnung als Mieter für mindestens 2 bis 3 Jahre in Aussicht stellen.
Hier hofft der Gemeindepräsident auf Solidarität und unbürokratische Hilfe.
Was wir nicht brauchen können zurzeit, ist Pessimismus und Amtsschimmel. Sie spüren, hören und verstehen, dass ich als Gemeindepräsident von Platten zusammen mit meinen Kameraden in der Verwaltung alle Kraft vorbehaltlos für den Neuaufbau von Platten einsetzen werden.
Ein Neuaufbau, den die Betroffenen im Schweizer Lötschental so zeitnah wie möglich angehen wollen.
Aus dem Schweizer Kanton Wallis berichtete Thomas Wagner. Wer wird neuer Staatspräsident in Polen? Das entscheidet sich morgen bei der Stichwahl. Im Vorfeld hat die US-Regierung kräftig die Werbetrommel gerührt für den Peace-Kandidaten Nawrocki. Die US-Heimatschutzministerin Noem lobte ihn bei ihrem Besuch in Polen ausdrücklich. Den liberalen Kandidaten Trzaskowski bezeichnete sie dagegen als einen Total Wreck of a Leader, was sich als totales Wrack eines Anführers übersetzen lässt. Kongressabgeordnete in Washington schrieben einen offenen Brief an die EU-Kommission, um vor den so wörtlich globalen Linken zu warnen. Die USA werden in Polen als sicherheitspolitische Lebensversicherung angesehen und Präsident Trump nutzt diesen Hebel, wie Martin Adam aus Warschau berichtet.
Karol Nawrocki steht in Washington im Oval Office des Weißen Hauses und lächelt. Daumen hoch. Neben ihm steht US-Präsident Donald Trump. Selbe Geste. Das Foto der beiden Anfang Mai ist ein Hauptgewinn für die Kampagne der rechtspopulistischen Peace im polnischen Präsidentschaftswahlkampf. Du wirst gewinnen, soll Trump Nawrocki gesagt haben. Ende Mai legt das Weiße Haus nach und schickt Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen.
Ich hatte gerade die Gelegenheit, Karol zu treffen und hört mal, er muss der nächste polnische Präsident sein.
Ruft Noem bei einem polnischen Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC. Mit Nawrocki an der Spitze werde Polen Europa zurückführen auf den konservativen Weg und zu der Erkenntnis, so Noem, dass Menschen ihre Rechte nicht von, Zitat, irgendwelchen Bürokraten erhalten, sondern von Gott. Dann holt sie aus gegen Nawrockis Kontrahenten, den Warschauer Stadtpräsidenten Rafał Trzaskowski.
Ich habe über die Jahre gesehen, wie Sozialisten und Leute wie dieser Bürgermeister von Warschau, der eine absolute Katastrophe ist, unsere Länder zerstört haben, weil sie durch Angst geführt haben. Sie nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren.
Dass die Peace-Partei seit Jahren Angst macht vor Geflüchteten, vor der EU, vor den Deutschen, dass die Peace-Wählerschaft Trzaskowski eher für einen neoliberalen Großstadtschnösel hält als für einen sozialistischen Weltenzerstörer, alles Details, mit denen sich Noem nicht belastet und die Peace auch nicht. Hauptsache Unterstützung aus den USA. Die haben 10.000 Soldaten in Polen stationiert und gelten als Lebensversicherung gegen Russland. Trzaskowskis Seite, die regierende Bürgerkoalition, setzt auch auf die USA, aber eben in Verbindung mit einem starken Europa. Als Kristi Noem in Polen ist, reist Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz deshalb demonstrativ zu seinem US-Pendant Pete Hegseth. Wir sind der engste Partner der Vereinigten Staaten in Europa. Es gibt keinen zweiten Verteidigungsminister weltweit, der sich so häufig mit dem US-Verteidigungsminister trifft. Wir haben wichtige Gespräche über Sicherheitsgarantien für Polen geführt, über die amerikanischen Soldaten in Polen und unsere Rüstungszusammenarbeit.
Über die Einflussnahme der US-Regierung auf die polnische Präsidentschaftswahl berichtete Martin Adam aus Warschau. Es ist 18.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Nikolaus Himmern im Studio. Herzlich willkommen. Wir kümmern uns um das Champions-League-Finale im Fußball heute Abend. 21 Uhr ist Anstoß im Stadion zu München. Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand. Über die Stimmung rund um das Stadion und alles Wichtige über das Spiel wollen wir sprechen mit unserem Reporter Florian Eckel. Guten Tag.
Schönen guten Tag aus München.
Inwiefern grämt man sich eigentlich noch in der bayerischen Landeshauptstadt darüber, dass der FC Bayern nicht in diesem Finale steht?
Ja, das tut schon noch ein bisschen weh in der bayerischen Fanseele, aber die hatten ja jetzt doch ein paar Wochen Zeit, um das zu verarbeiten und präsentieren sich jetzt aber als perfekte Gastgeber. Also wenn man mal den Blick jetzt heute so auf München wirft, es ist toll. Wetter ist super, Stimmung ist super. Es gibt an vielen öffentlichen Plätzen, gibt sogenannte Fanfeste, wo ja zehntausende Fans hinströmen. Also alle genießen das hier bislang. Es gibt auch 2000 Polizisten, die so ein bisschen nach dem Rechten sehen. Aber bislang ist alles ruhig geblieben. Beide Fangruppierungen, sowohl Inter als auch PSG, haben sich als tolle Gäste erwiesen und so genießen alle heute dieses tolle Fußballfest.
Was meinst du denn, welcher Mannschaft werden die Münchner eher gewogen sein?
Ich glaube natürlich, nachdem München die nördlichste Stadt Italiens ist, ist Inter Mailand hier absolut vorne in der Fangunst. Wir haben natürlich sehr, sehr viele italienischstämmige Fußballfans in München. Deswegen ist das ganz klar pro Inter Mailand. Die Frage ist nur, ob alle wirklich auch schon ja das schmerzhafte Ausscheiden im Viertelfinale gegen Inter eben überwunden haben. Denn die Bayern haben ja schon davon geträumt, hier selbst heute im Finale zu stehen und dann den Titel zu holen, den sie eben damals 2012 nicht geholt haben.
Inter Mailand hat ja nicht nur im Viertelfinale den FC Bayern ausgeschaltet, sondern auch in zwei spektakulären Halbfinalspielen den FC Barcelona mit Hansi Flick als Trainer. Sind die deswegen auch so ein bisschen der Favorit in diesem Finale heute Abend?
Also wenn man auf die Buchmacher mal schaut, dann hat PSG die Nase vorn. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so von dieser Heldensaga eben, teilweise mit den veralteten oder überalteten Spielern bei Inter Mailand, dass das vielleicht die letzte Chance ist. Unter anderem für einen Jan Sommer, der überragend gehalten hat. Der ist von den Bayern zu Inter gewechselt, weil man ihm nachgesagt hat, es reicht nicht für Bayern. Und jetzt steht er hier im Finale, hat überragend gehalten gegen Barcelona. Auch ein Benjamin Pavard, ehemaliger Bayern-Spieler, spielt auch eine sehr, sehr gute Saison. Und auch ansonsten hat Inter sehr viele gute Fußballer, auch hinten mit Acerbi, einen 37-Jährigen, der könnte zum zweitältesten Champions League-Spieler-Sieger werden in der Geschichte. Also es ist so ein bisschen so zwischen den Zeilen, glaube ich, so dieses Underdog-Ding, was man vielleicht als neutraler Inter Mailand ein bisschen mehr wünscht als PSG.
Was zeichnet denn diese beiden Mannschaften aus? Vor allen Dingen Inter Mailand, die ja eben zwei sehr spektakuläre Spiele gegen Barcelona abgeliefert haben. Was für ein Fußball spielen die beiden Teams?
Das war ehrlich gesagt ein bisschen untypisch, dass Inter in zwei so torreichen Spielen beteiligt war, eben gegen Barcelona. Normalerweise haben die eigentlich ganz klar einen Defensivauftrag, verteidigen sehr, sehr akkurat, versuchen eher schnell umzuschalten. Aber da hat man gesehen, sie können eben auch das andere. Sie können auch spektakulär. Ja, und bei PSG ist es so, die sind ein bisschen schwächer in die Champions League-Saison gestartet, haben sich dann eher so ein bisschen auch über die Playoffs dann durchgemogelt, aber wurden immer stärker, immer besser. Ist eine Ballbesitzmannschaft, die natürlich auch sehr, sehr viele gute Fußballer hat, aber eben nicht mehr diese ganz großen Stars wie eben Neymar, Messi, Mbappé. Und das tut ihnen meiner Meinung nach richtig gut, weil im Fokus da mehr so ein bisschen der Teamgedanke ist. Und es ist ausgeglichener und nicht ein oder zwei Stars dabei, die sagen, oh, ich muss aber das Tor schießen und ich muss mehr Ballbesitz haben, sondern es ist wirklich sehr ausgeglichen. Deswegen glaube ich auch, dass das Spiel heute sehr ausgeglichen sein wird.
Man sagt ja sogar ein bisschen zugespitzt, dass bei Paris der Trainer der Star sei, Luis Enrique. Was hat der Mannschaft gegeben und oder dem ganzen Verein, dass man es jetzt bis ins Finale geschafft hat?
Der hat natürlich eine ganz klare Fußballidee. Also das, was er spielt, das hat er auch schon beim FC Barcelona, wo er vor 10 Jahren die Champions League gewonnen hat, spielen lassen. Dazu kommt natürlich auch noch, dass er im privaten Bereich wahnsinnige Rückschläge erlitten hat, ist als Trainer auch schon gescheitert. Und ich glaube, das Schlimmste, was ihm passiert ist, ist der Tod seiner damals 9-jährigen Tochter gewesen. Also Der hat wahnsinnig viel verarbeiten müssen. Der weiß auch, dass Fußball nicht alles im Leben ist. Und es wirkt so, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, als könnte er dieser Mannschaft diese Leichtigkeit des Seins eben vermitteln zu seiner Fußballidee. Und das scheint zu funktionieren. Die werden immer besser, immer stärker und sind deswegen auch bei vielen Buchmachern der klare Favorit heute.
Das Champions League-Finale Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand, 21 Uhr zu sehen im ZDF. Und am kommenden Mittwoch wird auch in München Fußball gespielt. Halbfinale, Nations League, Final Four Turnier, Deutschland gegen Portugal. Alles Wissenswerte, was die deutsche Mannschaft angeht, jetzt von Thomas Kattenbeck.
Entwarnung bei Jonathan Burkhardt, Abreise dagegen von Nadim Amiri. Die beiden Nationalspieler waren beide angeschlagen. Amiri plagt sich mit Adduktorenproblemen herum, kann aktuell nicht trainieren, musste deshalb wieder die Heimreise antreten. Bei seinem Teamkollegen Jonathan Burkhardt sieht die Sache zum Glück anders aus. Der mit 18 Toren beste deutsche Bundesliga-Stürmer hatte sich gestern beim öffentlichen Training einen blutigen Zeh geholt, konnte heute Vormittag aber schon wieder mittrainieren. Einer ist dagegen richtig happy, dass er nach 8 Monaten und vielen Verletzungen wieder im DFB-Kreis mitmischen kann. Niklas Füllkrug.
Der Bundestrainer hat mich bestimmt nicht eingeladen, weil ich die beste Saison meiner Karriere gespielt habe, sondern wahrscheinlich eher aufgrund dessen, dass ich hier immer gut funktioniert habe, dass ich halt ein paar Qualitäten habe, die, glaube ich, jeder Mannschaft gut tun. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass ich das hier hoffentlich wieder unter Beweis stellen darf.
Im September vergangenen Jahres war Füllkrug zum letzten Mal für den DFB am Ball. Seine Torquote ist nach wie vor beeindruckend. 22 Spiele, 14 Tore und das oft auch als Ergänzungsspieler. Heute Nachmittag stand noch einmal individuelles Athletiktraining auf dem Programm. Klar, dass die Mannschaft am Abend dann gemeinsam das Champions-League-Finale anschauen wird. Mit Jan Bissek steht ja zumindest ein deutscher Spieler im Aufgebot bei Inter Mailand. Bei Paris Saint-Germain sind es 4 portugiesische Nationalspieler, die den wichtigsten Pokal im Vereinsfußball gewinnen möchten. Ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, das ließ Niklas Füllkrug offen.
So wie du denkst, dass sie feiern könnten, denke ich, dass es denen vielleicht auch nochmal einen Selbstvertrauensschub geben könnte, wenn sie jetzt das Champions-League-Finale gewinnen. Von daher, es kommt, wie es kommt. Wir nehmen das so, wie es kommt und geht. Wir werden das mit Sicherheit heute Abend alle zusammen gucken und wird bestimmt eine coole Nummer.
Vom Fußball jetzt zum Tennis, zu den French Open in Paris. Nach Daniel Altmaier hat auch Alexander Zverev das Achtelfinale erreicht. Was für einen Eindruck hat er denn gemacht bei seinem Drittrundenspiel, Guido Ringel?
Einen sehr, sehr guten, einen starken, einen selbstbewussten Eindruck. Und das ist keine Selbstverständlichkeit im Leben, im Tennisleben von Alexander Zverev zwar schon, aber in dieser Saison halt nicht, weil die wackelig war. Da fehlten die konstant guten Ergebnisse und Matches. Aber heute gegen Flavio Cobolli aus Italien hat praktisch alles gepasst. Also viel besser kann man auf Sand ein Grundlinientennis nicht aufziehen. Der Hamburger war souverän, wie gesagt, selbstbewusst, fokussiert, hat sich kaum Fehler erlaubt, immer wieder Druck gemacht mit allen Schlägen, die ihm zur Verfügung stehen. Er hat praktisch keine Schwäche offenbart und hat Cobolli laufen lassen, der ja in den Runden zuvor als Hamburg-Sieger ja übrigens hier angereist war nach Paris und deswegen auch hier bei den French Open überzeugt hat. Aber Zverev war der bessere Mann, der klar bessere Mann und ist in dieser Verfassung einer der Mitfavoriten und das hätte ich vor dem Turnier nicht gedacht.
Guido Ringel aus Paris, jetzt geht's nach Leipzig zu den Turn-Europameisterschaften. Heute der letzte Tag. Florian Winkler zieht eine Bilanz, eine erfolgreiche aus deutscher Sicht.
Begeisterung, volle Ränge und tolle Atmosphäre. Leipzig war der optimale EM-Gastgeber und Deutschlands Turnerinnen und Turner zahlten mit Leistung, Leidenschaft und Medaillen zurück. Es war das perfekte Zusammenspiel zwischen Fans und Athleten, bestätigte der neue Europameister am Barren, Nils Dunkel.
Heimisches Publikum ist natürlich immer extrem geil. Man kann ein bisschen mit dem spielen, weil die auch den Fokus auf einen haben. Und es sind auch wirklich ganz viele Turnfans da. Geil, einfach geil. Mir fehlen die Worte, das zu beschreiben.
Mit Timo Eder zeigte bei den Männern auch ein 19-Jähriger, dass er bereits international nationales Format besitzt und zu den Top-Athleten Europas gehört. Noch besser sieht es bei den Frauen aus. Ohne die bekannten Gesichter und die erfahrenen Turnerinnen waren die Sorgen groß. Dazu die schwelende Missbrauchsdebatte im deutschen Turnsport. Doch das neu formierte, unbekümmerte Teenager-Team, allen voran Carina Schönmeier, schlug in Leipzig voll ein. Silber im Team, Gold im Mixteam. Dazu holte die Bremerin den Titel am Sprung und ist plötzlich Deutschlands neuer Turnstar.
Ich bin sehr, sehr aufgeregt und es ist alles noch ziemlich viel und ich muss es erstmal drauf klarkommen und ich lasse einfach alles auf mich zukommen und freue mich auf jeden Fall.
In Leipzig ist etwas entstanden, Die neue Generation scheint bereit zu übernehmen. Und an die hat Routinier Andreas Tober, der in Leipzig seine internationale Karriere noch mit Silber veredelte, eine ganz besondere Botschaft.
Es ist wichtig für den Sport, vor allen Dingen in Deutschland zu zeigen, dass das Turnen weitergeht. Wir haben sehr, sehr viel Potenzial da. Und ich glaube, es ist auch die Möglichkeit da, dass dieses Potenzial wirklich ausgeschöpft werden kann, dass wir auch wirklich wieder Vorbilder entwickeln können. Mit solchen Wettkämpfen können wir uns da einen großen Schritt näher zum Publikum, zu der Masse hin bewegen.
Neue Gesichter, neue Perspektive. 6 Medaillen, davon 3-mal Gold. Und so fällt die Bilanz des Deutschen Turnerbundes und Sportdirektor Thomas Gutekunst durchweg positiv aus.
In dem ganzen Zyklus 6 Medaillen hätte ich gesagt, okay, das wäre ein gutes Ziel. Na, ist Wahnsinn. Also hatte so viel diese EM-Woche, verschiedensten Emotionen. Also sportlich auf jeden Fall alle Erwartungen übertroffen, also sensationell, ja.
Die Heim-EM in Leipzig. Neben Emotionen und Erfolgen war sie auch der Startpunkt für den Generationswechsel im deutschen Turnen.
Gar nicht so schlecht lief es auch für die deutschen Ruderer bei den Europameisterschaften in Bulgarien, genauer gesagt in Plovdiv. Die Zusammenfassung des ersten Finaltages jetzt von Jan Didjogait.
Die Höhepunkte aus deutscher Sicht hat es an diesem ersten Finaltag in den nicht-olympischen Klassen gegeben. Zunächst gewannen Katrin Marchand und Valentin Lutz im Paramix-Doppelzweier die Goldmedaille. Anschließend gelang das auch Fabio Kress im Leichtgewichtseiner. In den 4 Endläufen der olympischen Klassen waren dann keine DRV-Boote vertreten. Da reichte es nur zu 3 B-Finals. Enttäuschend dabei der 11. und damit letzte Platz des Männer-Vierers, in dem immerhin 2 Ruderer sitzen, die im vergangenen Jahr bei Olympia noch Platz 4 mit dem Deutschland-Achter erreichten. Einer ist Max John.
Das ist natürlich jetzt hier auf der EM das erste Mal sehen und so gucken, wo man steht, ist natürlich dann hart, weil es direkt eine relativ große Meisterschaft ist. Und da dann eine Quittung zu bekommen, die nicht ganz so schön ist, tut dann doch sehr weh.
Deutlich aussichtsreicher schaut der Deutsche Ruderverband in den olympischen Klassen auf den 2. Finaltag. Dort ist man in 5 Bootsklassen vertreten. Unter anderem hofft Chefbundestrainer Markus Schwarzrock auf den Deutschlandachter, der am Donnerstag seinen Vorlauf gewann. Und zwar beeindruckend mit mehr als einer Bootslänge Vorsprung auf Olympiasieger Großbritannien.
Im Training hat man schon gesehen, dass der Achter rutscht. Aber dass wir natürlich im Vorlauf so ein Rennen hinlegen, fast in Weltbestzeit. Das hat uns schon positiv überrascht und freut uns natürlich.
Bei der EM vor einem Jahr hatte es nur eine deutsche Goldmedaille gegeben durch einen Olympiasieger Oliver Zeitler. Der verzichtet diesmal auf einen Start.
Jetzt kommen wir zur Leichtathletik. Wenn man den Namen Götzes hört, dann denkt man nicht irgendwie an Österreich oder ach, Bodensee ist ja in der Nähe, sondern man denkt sofort an Zehnkampf. Warum das so ist, darüber wollen wir sprechen mit unserem Mann vor Ort, mit Martin Raspe. Hallo.
Hallo aus Götzes.
Wie kommt das eigentlich, dass dieser kleine Ort in diesem ja anfangs relativ übersichtlichen Meeting solch eine Bedeutung bekommen hat?
Weil das Leichtathletik-Meeting in Götzes, das heute zum 50. Mal ausgetragen wurde, sich voll und ganz auf die Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer konzentriert hat. Da gibt's nichts anderes als den Zehnkampf und den Siebenkampf. Und die Atmosphäre ist extrem dynamisch. Die Zuschauer sind quasi neben der Laufbahn. Das muss man sich auch vorstellen wie einen Sportplatz hier. Das ist kein Stadion in dem Sinn, sondern da sind Erdwälle um die Laufbahn herum und da sitzen die Leute und feuern die Athletinnen und Athleten an. Die sind quasi mit auf der Laufbahn und diese Atmosphäre, diese Stimmung, die ist so einmalig und es wird sich voll konzentriert auf die Mehrkämpfer und deswegen kommen die so gerne hierher und deswegen gibt's hier auch immer so tolle Leistungen.
Welche tollen Leistungen hat es denn heute bislang gegeben?
Ja, gerade eben. Wir wollten eigentlich jetzt um 6:30 schon fertig sein mit dem heutigen Tag. Und die 400-Meter-Läufe sollten absolviert sein bei den Männern. Aber weil sich der Hochsprung so hingezogen hat, hat sich alles hier um 30 Sekunden mindestens verzögert. 2 Athleten, die hier über 2,15 Meter gesprungen sind. Kyle Garland aus den USA und Sander Skotheim aus Norwegen. Die haben den Zuschauern hier eine echte Flugshow geboten. Das waren natürlich herausragende Leistungen. Oder die 8,34 Meter von Simon Ehammer heute Vormittag im Weitsprung. Das war auch absolute Weltklasse. Naja, und Leo Neugebauer, der ist immer vorne mit dabei, hat keine absoluten Top-Leistungen gebracht, aber ist sehr, sehr gut im Wettbewerb und liegt im Zwischenklassement aktuell auf Platz 5.
Herzlichen Dank an Martin Raspe. Gute Bilanz bislang für den deutschen Zehnkämpfer Leo Neugebauer. Wir machen jetzt hier im Programm weiter mit Nachrichten. Ein kurzes Update gibt's kurz nach 19 Uhr und 10 Minuten später dann nochmal in ausführlicherer Form Sport. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
B2 Potsdam, Belitz, B
bitte. Vorsicht, in Höhe des A10-Anschlusses Michendorf arbeiten die Ampeln fehlerhaft. B96 Berlin-Fürstenberg zwischen Oranienburg Nord und Nassenheide sind Rehe auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der B189 Wittenberge-Perleberg. Zwischen dem Abzweig nach Weisen und Perleberg West liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. B246 Mittenwalde Richtung Beeskow zwischen Gräbendorf und Klein-Eichholz gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Auf dem Berliner Stadtring stockt es immer mal wieder in Richtung Wedding. Am besten planen Sie hier ein paar Minuten mehr ein. In der Innenstadt fließt der Verkehr weitgehend normal.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das hat Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mitgeteilt. Es ist das erste persönliche Treffen von Merz und Trump. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus, hieß es. Dabei soll es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten gehen. Auch die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium dürften ein Thema sein. Diese sollen am Mittwoch in Kraft treten. Die deutsche Stahlbranche reagiert beunruhigt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle zu verdoppeln. Die Rede ist von einer neuen Eskalationsstufe. Gisela Former.
Von einer massiven Belastung spricht die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl Rippel. Dies werde die deutsche Stahlindustrie auf vielfältige Weise treffen. Die Chefin des Branchenverbands warnt außerdem, dass dann andere traditionelle Lieferländer ihren Stahl in den EU-Markt umleiten könnten. Dadurch werde sich der ohnehin erhebliche Importdruck auf Europa verschärfen. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl.
Nach dem Gletscherabbruch im Schweizer Kanton Wallis ist die Gefahr einer Schlammlawine talabwärts noch nicht gebannt. Morgen soll Regen einsetzen, dazu kommt die Eisschmelze. Da der Pegelstand des Gebirgsflusses Lonza langsam sinkt, sind vorerst aber keine weiteren Evakuierungen geplant. Schweiz-Korrespondent Thomas Wagner.
Erleichterung machte sich breit, als Raphael Majora, Beauftragter für Naturgefahren des Kantons Wallis, am Nachmittag vor Medienvertretern diesen Satz aussprach. Die Lage im Lötschental habe sich leicht entspannt, denn der Wasserstand des Sees, der sich gebildet hatte, nachdem die Geröll- und Schüttmassen über dem Dorf Platten den Fluss Lonza aufgestaut hatten, gehe langsam zurück, sodass sich die Gefahr durch eine Flutwelle für benachbarte Dörfer verringere.
In Berlin-Lichtenberg haben am Nachmittag mehrere Personen ein leerstehendes Gebäude in der Ruschelstraße besetzt. Wie eine Polizeisprecherin dem RBB bestätigt hat, wurden einige von ihnen herausgebracht und festgenommen. Gegen sie wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Laut einer Sprecherin der Besetzer richtet sich der Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büroflächen. Tennisprofi Alexander Zverev steht im Achtelfinale der French Open. Der Hamburger hat sein Drittrundenspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli glatt in 3 Sätzen gewonnen mit 6:2, 7:6 und 6:1. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend heiter und wolkig. Im Süden sind Schauer oder Gewitter möglich. Zurzeit in Berlin-Steglitz 25 und in Senftenberg 32 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch unwetterartig. Bei 23 bis 29 Grad ist es schwülwarm. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sanktionen gegen Russland. Scharfes Schwert oder stumpfes Symbol? Um Moskau zur Einstellung seines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf die Ukraine zu bewegen, setzen die Verbündeten des angegriffenen Landes neben militärischer Unterstützung auch auf Sanktionen. So hat die EU gerade ihr 17. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet und arbeitet schon am nächsten. Der ukrainische Präsident Selenskyj drang bei seiner Visite in Berlin am Mittwoch ebenso auf weitere Maßnahmen wie der deutsche Außenminister Wadephul bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Zugleich führt Russland seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin mit voller Wucht. Um Wirkung und Wirksamkeit der Russland-Sanktionen geht es im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Janis Kluge. Er forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu diesen Fragen. Guten Tag, Herr Kluge.
Hallo, schönen guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Kluge, die Sanktionen sollen es der russischen Regierung erschweren, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Sieht es danach aus?
Es sieht nicht danach aus. Wir müssen natürlich immer betrachten, eine Situation, wo es die Sanktionen nicht gegeben hätte, und die vergleichen mit der Situation, wo es jetzt Sanktionen gibt. Und natürlich hat Russland durch die Sanktionen Einnahmeausfälle. Aber weil der Krieg für Russland so eine hohe Bedeutung hat, wird eher an anderen Bereichen gespart. Und insgesamt sind momentan noch genügend finanzielle Mittel da, um den Krieg eben in der aktuellen Intensität fortzusetzen.
Man müsste es vielleicht mit einer sehr viel langfristigeren Perspektive sehen.
Die Zeitachse spielt eine sehr große Rolle. Die Wirkung ist natürlich eine, die auch teilweise sich akkumuliert im Laufe der Zeit. Es gibt schon auch Wirkungen, wenn die Sanktionen eingeführt werden, also ganz früh. Dann ist es vor allen Dingen Disruption, Chaos. Das hatten wir ganz am Anfang der Vollinvasion. Aber jetzt aktuell sind wir in einer Phase, wo Russland sich relativ gut angepasst hat an viele Maßnahmen. Und auch dank bisher jedenfalls einigermaßen hoher Ölpreise, es schafft eben vieles zu kompensieren.
Nun verschärfen die Verbündeten der Ukraine die Sanktionen gegen Russland ja immer wieder. Also Einfuhrverbote, Exportbeschränkungen, Ölembargo, aber auch so weiche Maßnahmen wie Visabeschränkungen, um nur einige Maßnahmen zu nennen. Wo sehen Sie denn bisher die deutlichste Wirkung?
Ich glaube, am besten kann man die Wirkung eigentlich bei den Exportsanktionen, also auf die russischen Energieexporte, zeigen. Da kann man zum Beispiel zeigen, dass Russland auf seine Ölexporte jetzt einen gewissen Rabatt einräumen muss, wenn es die nach Indien beispielsweise verkauft. Und wenn man das aufsummiert, was da im Laufe des Jahres zusammenkommt, Russland pro Fass Öl immer so 10 oder 15 Dollar verliert im Vergleich zur Situation ohne Sanktionen, dann kommt man schon auf 20 bis 30 Milliarden Dollar, die Russland im Jahr entgehen. Das ist eine Seite, die man gut zeigen kann. Man kann auch gut zeigen, dass die russische Kohleindustrie sich aktuell in der Krise befindet. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eben Kohleimporte aus Russland sanktioniert haben. Und es einfach unglaublich schwierig ist, die Kohle, die ja sehr schwer und großes Volumen hat, woanders hin zu transportieren. Das heißt, da ist es tatsächlich sehr deutlich zu sehen. Es gibt natürlich auch deutliche Wirkungen bei den Beschränkungen auf Importe, beispielsweise auf Flugzeugteile. Russland hat zwar noch Flugzeuge, die es jetzt in der zivilen Luftfahrt einsetzen kann, aber die Flotte schrumpft, und das sorgt natürlich dafür, dass auch die Preise im Flugverkehr steigen und dass das schwieriger wird für Russland. Aber wir sind inzwischen auch schon bei den meisten Sanktionen über 3 Jahre nach der Einführung. Und natürlich gibt es Anpassungsprozesse und es gibt auch Reaktionen von der russischen Seite. Und die sorgen dafür, dass viele dieser Effekte dann nicht mehr so deutlich zu erkennen sind. Also nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch viele Sanktionen gegen den Export von Halbleitern, also Chips, nach Russland. Und da haben sich eben Umgehungswege etabliert, vielfach durch China, aber durch andere Drittstaaten auch. Und über diese Wege kann Russland sich aktuell mit diesen Materialien relativ gut versorgen, auch wenn es alles teurer geworden ist.
Das gehört auch zu den Anpassungsprozessen, die Sie meinen, dass über Drittstaaten wie Kasachstan, China, haben Sie auch gerade genannt, oder die Türkei Sanktionen umgangen werden. Wie groß ist denn insgesamt die Bedeutung dieser Umgehungsstrategie oder Anpassungsstrategie?
Diese Umgehung ist für Russland überlebenswichtig. Das ist wirklich gerade bei den Sanktionen, die sich gegen die russischen Importe richten, also das Technologieembargo, ist das absolut entscheidend. Es ist auch da so, dass China eine herausragende Rolle spielt. Also ich würde schätzen, ungefähr 80% dieser Umgehung findet durch China statt. Das heißt, dass auch westliche Technologien durch China nach Russland gelangen. Wenn wir beispielsweise auch an westliche Halbleiter denken, dann werden die oft in Südostasien produziert und dann vielleicht nach China exportiert, vielleicht in China selbst produziert und gelangen von dort auch nach Russland. Und das ist entscheidend für Russland. Ohne diese Umgehungsmöglichkeiten stünde Russland wirklich vor großen Problemen. Aber ja, es ist gleichzeitig auch unglaublich schwer, das zu stoppen, weil wir natürlich nicht so viel Kontrolle darüber haben, was in einem Drittstaat wie China passiert.
Wie genau weiß man eigentlich, wie es um die russische Wirtschaft bestellt ist? Kann man den offiziellen Daten trauen?
Aus meiner Sicht kann man den Daten trauen. Es gibt auch in Russland noch einen überraschend kontroversen Diskurs zu der wirtschaftlichen Lage. Es gibt da Experten, es gibt Forschungsinstitute. Das ist ein Bereich, der in gewissen Grenzen noch nicht, also nicht als politisch gesehen wird. Und deshalb ist da noch ein gewisses Maß an, würde ich sagen, Wissenschaftsfreiheit vorhanden. Und das sorgt dafür, dass viele Augen auf diese Daten schauen und dass das viel diskutiert wird, auch teilweise heiß diskutiert wird, wie gut die sind und wie, ob die irgendeine andere Entwicklung verdecken. Natürlich auch über die zunehmende Zensur von Daten, die es schon gibt. Also Daten werden einfach nicht veröffentlicht. Aber insgesamt gibt es doch eben da noch ja sehr viel Diskussion von sehr verschiedenen Experten, die das seit sehr langer Zeit machen. Und darum gibt es eigentlich aus meiner Sicht keine Gründe, daran zu zweifeln, dass diese Daten relevant und echt sind. Man könnte natürlich die Theorie haben, dass es dann die offiziellen Daten gibt und dann gibt es vielleicht noch insgeheim die wahren Daten. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht an solche Theorien, weil das viel zu komplex wäre und da müsste sozusagen die gesamte Statistikagentur eingeweiht sein, wo tausende Menschen arbeiten. Außerdem hat Russland auch einfach nicht so das Motiv, uns über die eigene Wirtschaftslage zu täuschen, wie das bei uns manchmal vermutet wird.
Herr Kluge, fördern diese Sanktionen eigentlich innenpolitisch den Rückhalt für Wladimir Putin?
Aus meiner Sicht haben sie keinen besonderen Einfluss auf den innenpolitischen Rückhalt. Natürlich versucht die russische Regierung, die Sanktionen zu instrumentalisieren, auch um zu zeigen, dass der Westen eben darauf aus ist, Russland in die Knie zu zwingen. Das offizielle Narrativ ist an der Stelle, Sanktionen werden so oder so eingeführt. Das hat nichts mit dem Krieg zu tun, das hat nichts. Es ist einfach nur Containment. Russland soll daran gehindert werden, sich zu entwickeln. Das ist das offizielle Narrativ. Gleichzeitig ist das sozusagen offizielle Haltung auch immer, die Sanktionen machen uns überhaupt nichts aus. Das heißt, das ist sogar vielleicht noch förderlich für uns, weil wir dann unsere eigenen Kompetenzen, unsere eigenen Technologien entwickeln und das ist sozusagen nutzlos und der Westen schadet sich nur selber. Es gibt natürlich gewisse Widersprüche zwischen diesen Narrativen, zwischen diesen Einordnungen von staatlicher Seite. Das macht aber gar nichts. Es ist ja auch ein Teil von Propaganda. Aber es ist nicht so, dass die russische Regierung sich hinstellt und sagt, all unsere wirtschaftlichen Probleme sind nur wegen dem Westen. Und also, weil man eben diese Probleme gar nicht als sanktionsbedingt anerkennen möchte. Man möchte nicht anerkennen, dass die Sanktionen wehtun.
Das heißt dann also, dass die Sanktionen oder das Bewusstsein für die Sanktionen in der russischen Bevölkerung auch nicht so weit verbreitet ist, beziehungsweise dass die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, zu verlieren durch die Sanktionen?
Ich glaube, dass das sehr stark davon abhängt, wie man fragt, weil es in den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten in Russland die Menschen einfach unterschiedlich stark betroffen sind von den Sanktionen. Wenn sie beispielsweise in einer Großstadt wohnen, vielleicht für ein westliches Unternehmen gearbeitet haben, relativ viel auch westliche Güter konsumiert haben, vielleicht auch gerne mal nach Europa gereist sind, dann treffen sie die Sanktionen persönlich sehr hart. Wenn sie aber eher in der Provinz wohnen, vielleicht eher sozusagen lokal produzierte Güter konsumieren und auch vielleicht überhaupt keinen Pass haben, es gibt es auch eben, es ist so, sehr, sehr viele Russen waren noch nie außerhalb des Landes, also kein Reisepass, dann kann es sein, dass sie von den Sanktionen nicht viel mitbekommen. Jedenfalls können sie nicht klar erkennen, welche wirtschaftlichen Probleme, die es vielleicht gibt, wie beispielsweise Inflation, eigentlich mit den Sanktionen wie zusammenhängen.
Ein Argument, das öfter vorgebracht wird von Gegnern oder Skeptikern von Sanktionen, dass eben der Mann auf der Straße, die Frau auf der Straße die Folgen der Sanktionen im Alltag zuallererst zu spüren bekommen würde. Das stimmt dann also so nicht?
Aus meiner Sicht nicht. Natürlich ist es so, dass in Russland sehr viele Dinge wirtschaftlich gleichzeitig passieren. Wir haben auf der einen Seite die Sanktionen, die eingeführt worden sind. Wir haben gleichzeitig den Krieg, der dafür sorgt, dass der Staat sehr viel ausgibt, sehr viele Jobs geschaffen werden, Rüstungsindustrie, im Militär. Wir hatten dann auch eine Phase sehr hoher Energiepreise. Und alle diese Dinge haben zusammengewirkt. Und das hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit beispielsweise in Russland sehr gefallen ist in den letzten Jahren. Und auch die Gehälter der Menschen sehr gestiegen sind. Es ist aktuell sogar ein Problem für die russische Regierung, dass es Arbeitskräfteknappheit gibt. Für die Menschen ist das gut. Also die haben dadurch steigende Gehälter. Aber da sieht man eben schon, dass es teilweise sehr schwer auseinanderzuhalten ist, was ist eigentlich ein Sanktionseffekt und was ist ein Effekt jetzt einfach von diesen staatlichen Ausgaben für den Krieg. Die Sanktionen sind schon so gestaltet, dass sie nicht die verwundbaren Teil der Bevölkerung treffen. Das heißt, es gibt Ausnahmen, vor allen Dingen im Bereich von medizinischen Gütern. Also wenn wir die europäischen Exporte nach Russland betrachten, dann ist ein Großteil davon im Pharmabereich und eben medizinische Geräte. Es ist auch anfänglich so gestaltet worden, dass man beispielsweise günstige Elektronik nicht sanktionieren wollte, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich weiter unabhängig zu informieren. Also man hat versucht, gewisse normative Grenzen zu setzen beim Sanktionieren, damit es nicht zu sozialen Härten oder humanitären Krisen kommt in Russland durch die Sanktionen.
Für den Westen haben die Russland-Sanktionen ja durchaus auch einen Preis. Es gibt Unternehmen, die wegen der hohen Energiepreise Verluste hatten oder für die ein wichtiger Markt dadurch weggebrochen ist. Was sagen Sie, ist der Schaden für Russland trotzdem höher als für die Unterstützer der Ukraine?
Die Auswirkungen auf Deutschland oder auf Europa, auf die westlichen Staaten, sind nicht so leicht zu quantifizieren. Es gibt da ein ganz besonderes Maß, aber ein ganz besonderer Punkt, und das sind die Gasimporte aus Russland. Letztlich hat Russland 2022 selbst entschieden, die Gasexporte nach Europa, vor allen Dingen durch Nord Stream, aber durch andere Pipelines einzustellen. Und das hat eben zu dieser Energiekrise geführt und hat bei uns die Inflationsraten in die Höhe getrieben, weil bei Gas die Preise sehr empfindlich reagieren auf Angebotsveränderungen. Und der Gaspreis wirkt sich auch sehr stark auf den Strompreis aus. Und das hat bei uns wirklich zu diesen teilweise horrend hohen Energiekosten geführt. Das waren keine direkten Sanktionsauswirkungen. Das ist immer wieder wichtig zu betonen. Es gibt bis heute keine Sanktionen auf russisches Gas. Das heißt, das war eine russische Entscheidung. Man kann das natürlich im Kontext von Wirtschaftskrieg irgendwie in einen Topf werfen. Aber das sind keine Rückwirkungen unserer Sanktionen gewesen. Und wenn wir uns mit diesen Rückwirkungen befassen, ist es natürlich auf der einen Seite so, dass die Experten in Brüssel, die Sanktionen mitgestalten, natürlich auch in den Hauptstädten in Europa, dass die natürlich sehr genau schauen, welche Maßnahme würde uns eigentlich wehtun. Und wenn es für zu schmerzhaft gesehen wird, dann legt man lieber ein Veto ein oder man versucht etwas anderes zu finden. Das heißt, die Sanktionen sind gezielt so gestaltet, dass die Kosten für uns nicht zu hoch werden. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass Russlands Wirtschaft natürlich viel, viel kleiner ist als die westlichen Wirtschaften. Und wenn man jetzt durch Sanktionen die Handelsbeziehungen zwischen dem Westen und Russland kappt, gibt es natürlich auf beiden Seiten gewisse Verluste, das ist klar. Aber in Russland, in dieser kleinen Wirtschaft, fallen diese Verluste eben konzentriert an. Und im Westen, der eben, ja, wenn man jetzt den gesamten Westen zusammennimmt, einschließlich der USA, vielleicht 20 mal größeres Bruttoinlandsprodukt hat, verteilt sich das auf viele Schultern. Das heißt, die Auswirkungen, es ist kaum vorstellbar, dass man eine Sanktion findet, wo praktisch dann die westlichen Staaten mehr leiden als Russland. Also die Wirkung ist tatsächlich auf Russland deutlich stärker konzentriert. Und alles, was wir an Rückwirkungen von den Sanktionen selber haben, ist im Vergleich dazu wirklich minimal.
Welche Sektoren oder Technologien sollten denn westliche Sanktionen jetzt ins Visier nehmen, um weiterhin spürbaren Druck auszuüben? Oder hat der Westen sein Repertoire an Sanktionen schon ausgereizt?
Ich befürchte, dass das zum Teil der Fall ist, also dass das Repertoire schon deutlich geschrumpft ist. Man kann das natürlich auch positiv formulieren. Es wurde schon einfach sehr viel gemacht und der Handel, unser Handel mit Russland ist extrem stark zurückgegangen. Also wir reden da von 75% und mehr und das Verbleibende ist, wie gesagt, dann oft medizinische Güter, wo man eben auch kritisch hinterfragen kann, ob man und in welchem Maße man das sanktionieren möchte. Natürlich machen sich seit über 3 Jahren viele Leute sehr viel Gedanken darüber, was man noch sanktionieren könnte und müsste. Und dabei kommen auch immer wieder neue Güter ins Spiel. Also ein Beispiel sind die Controller von Spielekonsolen. Das ist erstmal nicht offensichtlich mit dem Krieg verbunden, aber die werden eben eingesetzt, um Drohnen zu steuern beispielsweise. Deshalb sind die zuletzt in einem Sanktionspaket auch sanktioniert worden. Aber im Bereich von Dual-Use-Gütern, also Gütern, die man sowohl militärisch als auch zivil einsetzen kann, im Bereich von Maschinen, natürlich im Bereich von Waffen und Sensoren, war natürlich schon sehr, sehr früh das Technologieembargo sehr weitgehend. Und alle Pakete, die wir eigentlich in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren gesehen haben, Sanktionspakete der EU beschäftigen sich vor allen Dingen mit der Bekämpfung von Sanktionsumgehungen und gar nicht mehr so sehr damit, jetzt immer nochmal neue zusätzliche Maßnahmen zu beschließen.
Unter welchen Bedingungen würden Sie Sanktionen gegen Russland denn als erfolgreich bewerten?
Die Sanktionen wären dann erfolgreich, wenn beispielsweise der Krieg enden würde, weil Russland eine kompromissbereite Haltung in Verhandlungen einnimmt. Auch dann wäre es sehr schwierig, das eindeutig zu beweisen, dass die Sanktionen dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also Sanktionen haben immer ein Beweisproblem, egal ob sie erfolgreich sind oder nicht. Aber das wäre das Ziel. Das Ziel wäre, Russland kompromissbereiter zu machen. Letztlich kann man sich natürlich Situationen vorstellen, in denen es in Russland innenpolitische oder wirtschaftliche Probleme gibt, die das Regime selbst gefährden und die vielleicht drohender sind, als es für Putin wäre, diesen Krieg zu beenden, was ja auch mit Risiken für Putin verbunden ist. Also diese Entscheidung, jetzt einen Waffenstillstand einzugehen, für Russland attraktiver machen. Momentan sind wir von der Situation relativ weit entfernt, das muss man auch sagen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es einmal zu einem Abkommen oder mal zu einem Ende dieses Krieges kommt, bin ich ziemlich sicher, dass die Sanktionen und die wirtschaftliche Entwicklung in Russland dabei eine Rolle gespielt haben werden. Das ist Stand heute Spekulation, aber das ist die Theorie der Wirksamkeit von Sanktionen. Es gibt auch noch andere Arten, auf denen, also wie Sanktionen wirken. Natürlich ist das auch ein Signal an Drittstaaten, dass was passiert, wenn man den Nachbarn überfällt, dann gibt es eben Sanktionen. Es ist ein Signal auch an uns selbst nach innen. Wir lehnen das ab. Wir stehen zum Völkerrecht. Es ist auch am Anfang der Versuch gewesen, Russland überhaupt davon abzuschrecken, es zu tun, indem man damit droht, dass Sanktionen eingeführt werden. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Arten, wie Sanktionen eingesetzt werden und wirken können. Zuletzt ist natürlich auch die Hoffnung, dass die Aufhebung von Sanktionen in Verhandlungen vielleicht sozusagen eine Art Verhandlungspfand auch werden könnte. Das ist nicht bei allen Sanktionen der Fall, denke ich, weil es eben diese Anpassungsprozesse gibt, aber beispielsweise bei den Zentralbankreserven. Es sind ja um die 300 Milliarden Dollar in Zentralbankreserven von den Sanktionen eben immobilisiert. Das heißt, sie können nicht von Russland, darauf kann nicht zugegriffen werden, und das freizugeben wäre natürlich hochinteressant für Russland. Aber das heißt, in Verhandlungen können die dann auch nochmal eine Rolle spielen, wenn es darum geht, dass es beispielsweise einen Waffenstillstand oder tatsächlich irgendeine Art von Frieden gäbe.
Nun kommt die Stiftung Wissenschaft und Politik, für die Sie arbeiten, in einer Metastudie zu dem Ergebnis, dass autokratische Regime selten nachgeben aufgrund von Sanktionen. Sehen Sie auch im Fall von Russland prinzipielle Grenzen von wirtschaftlichen Sanktionen?
Ich sehe Grenzen, und dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Sanktionen bereits wirksam sind aktuell. Es ist beispielsweise sehr einfach zu zeigen, dass Russland jetzt in einer deutlich besseren wirtschaftlichen Situation wäre, hätte es die Sanktionen nicht gegeben. Wir hatten vorhin über die Ölexporte gesprochen. Hätte Russland jedes Jahr in den letzten 3 Jahren diese 20, 30 Milliarden mehr eingenommen, stünde Russland heute deutlich besser da, könnte viel mehr dafür ausgeben, zu rekrutieren, noch mehr dafür ausgeben, Waffen zu importieren aus Iran, aus Nordkorea beispielsweise. Und das heißt, natürlich haben die Sanktionen bereits die Position Russlands verschlechtert im Vergleich zu einem Szenario ohne Sanktionen. Man muss immer schauen, welches Ziel man mit den Sanktionen verknüpft. Und dass Russland den Angriff einstellt, dass es einen Waffenstillstand gibt und Frieden vielleicht letztendlich, ist ein sehr, sehr großes Ziel. Und ich glaube, dass Sanktionen einen Beitrag leisten können, aber nicht, dass sie es alleine erreichen können. Da bin ich auch skeptisch. Aber was jetzt die aktuelle Lage betrifft, haben die Sanktionen auf jeden Fall schon jetzt einen Unterschied gemacht.
Herr Kluge, dem US-Präsidenten Trump ist die Normalisierung des Verhältnisses zu Russland ja offenbar viel wichtiger als das Verhältnis zu Europa oder die Beendigung des Krieges, des russischen Krieges gegen die Ukraine. Was, wenn die USA keine schlagkräftigen Sanktionen gegen Russland mehr verhängen? Kann Europa das ausgleichen, ohne selbst wirtschaftlichen Schaden zu erleiden dann auch noch?
Die Mittel der Europäer sind bei Sanktionen etwas begrenzter als die der Amerikaner, weil die Amerikaner eben nicht nur den eigenen Handel mit Russland sanktionieren, sondern auch Russlands Handel mit Drittstaaten wie Indien oder China, oder das zumindest können, dadurch, dass die Amerikaner die sogenannten Sekundärsanktionen in ihrem Repertoire haben, also Sanktionen gegen Unternehmen in Drittstaaten wie Indien. Eine indische Raffinerie, die russisches Öl importiert, kann von den Amerikanern dafür sanktioniert werden. Außerdem haben die Amerikaner durch das dollarbasierte Finanzsystem auch eine deutlich größere Reichweite. Es ist für diese Unternehmen in Drittstaaten viel schmerzhafter, von den Amerikanern sanktioniert werden, als von den Europäern sanktioniert zu werden. Auch das steigert die Möglichkeiten der Amerikaner. Und deshalb waren die Amerikaner immer ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Sanktionskoalition im Westen. Die Europäer sind aber auch nicht machtlos. Es sind auch einige sehr wichtige Instrumente, die die Europäer alleine unter Kontrolle haben. Das eine sind die Zentralbankreserven, die wir schon angesprochen haben. Der Großteil davon liegt in Euros und ist damit unter europäischer Kontrolle. Es geht aber auch um die Verbindung russischer Banken zu SWIFT beispielsweise. Das SWIFT-Netzwerk ist auch unter europäischer Kontrolle, weil der Hauptsitz eben in Belgien liegt. Auch eine Sanktion, die die Amerikaner nicht aufheben können ihrerseits, das ist eine europäische Sanktion. Und auch unser Ölimportembargo, unser Kohleimportembargo, das heißt, alle diese Maßnahmen sind in unserer eigenen Hand. Was schwächer werden würde, wenn die Amerikaner nicht mehr mitspielen, wäre eben die Durchsetzung gegen Drittstaaten, auch eben Druck auszuüben, selbst auf Länder wie China, dass sie eben bestimmt, wenigstens bestimmte Dinge, die militärisch relevant sind, jetzt aktuell nicht nach Russland schicken. Das ist schwierig, das ist immer sozusagen viel, viel Verhandlung, aber dafür braucht man schon auch die Amerikaner, weil die eben durch ihre Sanktionen, auch ihre politische Macht natürlich einfach auch dann für die chinesische Seite relevanter sind. Insofern wäre das ein herber Verlust, wenn die Amerikaner aus dieser Koalition ausscheren. Dafür müssen sie gar nicht die Sanktionen aufheben, sondern es reicht schon, dass sie eben bei der Durchsetzung nicht mehr so aktiv beteiligt sind und den Europäern dabei nicht weiterhelfen. Auch das sorgt schon für eine Erosion der Wirksamkeit dieser Maßnahmen.
Herr Kluge, Sie haben jetzt im Gespräch immer wieder betont, dass man eben langfristig auch denken muss, wenn man die Wirksamkeit von Sanktionen beurteilen will. Seit mehr als 3 Jahren, also wir gehen jetzt ins 4. Jahr, wird Sanktionspaket um Sanktionspaket verhängt, auch von den Europäern. Droht in Europa, droht in Deutschland so etwas wie Sanktionsmüdigkeit?
Mein Eindruck ist eigentlich schon, dass die Sanktionsmüdigkeit spätestens mit dem Beginn dieser Energiekrise in Deutschland da ist, auch wenn, wie gesagt, die Energiekrise eigentlich ein Ergebnis der russischen Entscheidung war, die Gaslieferung einzustellen. Trotzdem ist das in Deutschland in der Diskussion sehr stark vermischt worden, weil es eben auch die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland betrifft. Und seitdem ist man, glaube ich, sehr vorsichtig und der Appetit auf neue Sanktionen ist sehr gering. Und es ist auch so, dass wir natürlich am Anfang dieser Vollinvasion eine sehr großes politisches Momentum hatten. Wir hatten praktisch einen Schock in den westlichen, in den europäischen Gesellschaften. Und wir haben uns ein Stück weit an diesen Krieg gewöhnt. Und wir haben nicht mehr die Bereitschaft ist nicht mehr sehr verbreitet, da jetzt weitere Opfer zu bringen aktuell, um sozusagen nochmal Sanktionen einzuführen oder vielleicht auch deutlich mehr Geld in die Ukraine zu schicken. Das ist einfach ein Gewöhnungseffekt. Und auch deshalb sind die Sanktionspakete in den letzten 2 Jahren immer kleiner geworden. Auch wenn sie, ja, wie Sie richtig sagen, immer wieder neue Pakete, es immer wieder neue Pakete gibt. Letztlich kann man die heutigen Pakete nicht mehr mit dem vergleichen, was in Paket 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 entschieden wurde. Das waren richtig große Maßnahmen. Heute geht es eher darum, wie gesagt, das bisher Entschiedene weiter gut durchsetzen zu können und zu verhindern, dass es seine Wirkung verliert.
Vielen Dank, Herr Kluge.
Sehr gerne.
Um Wirkung und Wirksamkeit der Russland-Sanktionen ging es im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Was heißt heute Ostdeutsch? Was Westdeutsch? Für die einen prägende Lebenserfahrung, für die Jüngeren oft nur ein Begriff ohne Gefühl. Wie haben sich Identitäten seit der Wende verändert? Und was bleibt? Wo steht Ostdeutschland 35 Jahre nach der Einheit? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen am kommenden Dienstag um 18 Uhr in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Probleme auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Die Autobahn ist derzeit zwischen Ortrand und Ruhland in Richtung Berlin gesperrt. B2 Potsdam-Belitz, bitte Vorsicht in Höhe des A10-Anschlusses Michendorf, arbeiten die Ampeln fehlerhaft. B96 Berlin-Fürstenberg zwischen Oranienburg-Nord und Nassenheide sind Rehe auf der Fahrbahn. B246 Mittenwalde Richtung Beskow zwischen Gräbendorf und Klein-Eichholz gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin. Vorsicht auf dem Stadtring A100 in Richtung Neukölln. Zwischen Britzer Tunnel und Dreieck Neukölln blockiert ein liegengebliebenes Fahrzeug die rechte Spur. In der Innenstadt fließt der Verkehr weitgehend normal. Länger dauert es auf der Minna-Todenhagen-Straße in beiden Richtungen und auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die radikal-islamische Hamas hat einem zentralen Punkt des US-Waffenruheplans offenbar zugestimmt. Wie die Terrororganisation mitgeteilt hat, ist sie bereit, 10 weitere Geiseln freizulassen. Außerdem sollen 18 Leichen an Israel übergeben werden. Voraussetzung sei, dass Israel im Gegenzug eine Reihe palästinensischer Gefangenen gehen lasse. Von der israelischen Regierung gab es darauf zunächst keine Reaktion. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf ein Wohnhaus in der Nähe von Düsseldorf sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um die 71 Jahre alte Pilotin und eine 84-jährige Hausbewohnerin. Grund für den Absturz könnte ein Motorschaden sein. Kurz vor dem Unglück hatte die Pilotin dem Tower technische Probleme gemeldet. In Berlin-Lichtenberg haben mehrere Personen ein leerstehendes Gebäude in der Ruschestraße besetzt. Wie eine Polizeisprecherin dem RBB bestätigt hat, wurden einige von ihnen herausgebracht und festgenommen. Katharina Trümper, RBB 24.
Die Aktion richtet sich nach Aussagen der Besetzer gegen Kürzungen des Senats bei sozialen und kulturellen Einrichtungen. Auch dürfe es nicht sein, dass immer mehr Wohn- und Gemeinschaftsräume in Büros umgewandelt werden. Vor dem Gebäude in der Ruschestraße gab es zudem eine Kundgebung gegen Leerstand mit etwa 40 Personen. Die Polizei ist mit 190 Kräften im Einsatz, auch Hunde sind dabei.
In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin haben sich hunderte Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day beteiligt. Die Polizei spricht von rund 500 Teilnehmenden, RBB-Reporter von bis zu 1000. Die Veranstalter wollten damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Es sei wichtig, queere Menschen auch abseits der großen Städte sichtbar zu machen, sagte